Ja, liebe Gemeinde, vielleicht wundert ihr euch, warum ich heute Schlips anhab, Jackett anhab. Habe ich ja nicht immer, aber heute habe ich's. Ja, warum denn eigentlich? Also, wir feiern ja heute ein großes Fest normalerweise, Epiphaniasfest. Und außerdem haben wir Abendmahl. Und da habe ich gedacht, ich ziehe heute mal Schlips an und sehe mal ordentlich aus heute, ne? Weil wir Epiphaniasfest feiern, das muss man ja rausheben. Außerdem haben wir hier die Krippe noch, wir haben den Weihnachtsbaum noch stehen. Epiphanias, früher ein sehr großes Fest gewesen in der Kirche. Heute, wir haben keinen Feiertag mehr zu Epiphanias, jedenfalls in der niedersächsischen Kirche nicht, in der hannoverschen Kirche nicht. Das heißt ja übersetzt Erscheinung. Erscheinung. Gott ist dieser Welt erschienen in Jesus Christus. Und der Wochenspruch oder der Tagesspruch, der lautet, die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Das feiern wir heute, dass die Finsternis vergeht. Draußen ist es dunkel, aber in unseren Herzen kann es hell sein. Und traditionell wird heute in den Kirchen aus dem Matthäus-Evangelium das Kapitel 2 gelesen. Bibelkenner wissen, was da für eine Geschichte steht. Nämlich die von den Sterndeutern, von den drei Weisen aus dem Morgenland. Da steht aber gar nicht drei, man weiß gar nicht, wie viele es waren. Also von den Weisen aus dem Morgenland. Sie freuten sich, als sie das Kind fanden, beteten es an und überbrachten ihm ihre Schätze, Gold, Weihrauch, Myrrhe. Als dieses Kind später ein Mann wurde, forderte er Jesus Menschen auf, ihm nachzufolgen. Deswegen wollen wir uns heute mal darüber Gedanken machen, was bedeutet es eigentlich, nachzufolgen, ihm nachzufolgen? Was bedeutet Nachfolge für uns? Da haben wir uns schon ganz oft Gedanken drum gemacht, denke ich mal. Alle die, die Jesus nachfolgen, werden nicht das erste Mal darüber nachdenken. Aber ich denke, wir müssen immer mal wieder auch an Dinge erinnert werden und uns vergewissern, was da in der Bibel drüber steht. Denn man muss ja die Frage stellen, warum soll man gerade Jesus nachfolgen? Immer mehr Menschen in unserer westlichen Gesellschaft fragen sich das heute. Wir merken, dass immer weniger zur Gemeinde gehören, zur Kirche. Vielen ist das gar nicht mehr bewusst, warum sollen wir Jesus nachfolgen? Und viele beschäftigen sich gar nicht mehr mit dieser Frage. Für sie ist Jesus vielleicht eine bedeutende Persönlichkeit, das mag schon sein. Und Weihnachten vielleicht eher ein schönes, anrührendes Märchen. Von daher wird es immer wichtiger für uns Christen erklären zu können, warum wir Jesus nachfolgen. Was bedeutet Nachfolge für uns? Natürlich liefert die Bibel da ganz viele Argumente. Eines finden wir im Evangelium. Des Johannes, im Kapitel 8, Vers 12, dort nimmt Jesus den Gedanken vom Licht auf und ihr habt ja alle ein Licht, von daher passt das heute sehr gut. Wir haben uns gar nicht so richtig abgesprochen, aber der Heilige Geist hat das abgesprochen mit dieser Kerze hier. Da bin ich wieder immer wieder begeistert, wie das so stattfindet, ja, dass der Heilige Geist sozusagen den Bruns diesen Gedanken gegeben hat, ohne dass sie ganz konkret wussten, was ich machen werde. Worüber ich predigen werde. Ja, Johannes 8, 12. Da nimmt Jesus den Gedanken vom Licht auf, indem er von sich selbst sagt, mal gucken, geht's weiter, ja. Das darf nicht passieren hier. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist eigentlich ein starkes Argument, Jesus nachzufolgen. Licht und Gewissheit brauchen wir ja alle im Leben. Wir sehnen uns direkt nach Licht. War das Goethe, der am Ende seines Lebens mal gesagt hat, mehr Licht? Ja, dem wurde es dann auch ziemlich dunkel am Ende seines Lebens. Niemand will im Nebel stochern und nicht wissen, wo es hingeht in seinem Leben. Wenn wir das in unserem Leben erfahren, geht es uns meist nicht gut, wenn wir nicht wissen, wo es hingeht. Nun, die damaligen religiösen Führer allerdings, die sogenannten Pharisäer, hakten sofort ein, als Jesus das sagte und erwiderten, das, was du von dir selbst sagst, ist nicht wahr. Mit anderen Worten, da kann ja jeder kommen und sowas sagen. Da kann ja tatsächlich wirklich jeder kommen und sowas sagen. Und so fragen viele unserer Zeitgenossen heute ebenfalls, ist das Kind, das da vor 2000 Jahren in der Krippe lag, wirklich das göttliche Kind? Kann Jesus wirklich die Orientierung mir geben für das Jahr 2019 und darüber hinaus? Ja, für mein ganzes Leben, bis in die Ewigkeit hinein. Wer so fragt, stellt die richtigen Fragen. Denn das ist die existenzielle Frage. Frage, spätestens wer an die Grenze seines Lebens kommt, wird irgendwann die Frage stellen, ja, worauf habe ich mein Leben eigentlich gebaut? Manche haben vielleicht als Jugendliche eine spirituelle Erfahrung mit Jesus Christus in ihrem Leben gemacht. Ganz viele Jugendliche, die irgendwie mal mit Kirche, mit Jugendarbeit in Kontakt gekommen sind, haben solche Erfahrungen gemacht. Allerdings, wenn die Erfahrungen dann verblassen, lässt auch die Bindekraft solcher Erfahrungen nach. Also ganz gewiss sind solche Erfahrungen sehr gut. Die gehören zu unserem Glauben. Gleichzeitig aber brauchen diese Glaubenserfahrungen auch ein gesichertes Fundament. Ich bin mir ganz sicher, der Stern über Bethlehem war für die Sterndeuter gut, anfangs, als Anfangsimpuls. Aber ein gesichertes Fundament war der Stern nicht. Sie brauchten dann noch gesicherte Informationen. Unsere Mütter und Väter im Glauben wussten um das eigentliche Fundament des Glaubens. Es ist und bleibt das Wort Gottes, die Bibel. Wir lesen in 1. Petrus 1, 25, des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Ich wage mal zu sagen, das ist das Einzige, was in Ewigkeit bleibt. Es gibt nichts anderes. Es vergeht alles. Und meine Erfahrungen im Glauben müssen gestützt werden durch das Wort Gottes. Es gibt keinen dauerhaften Glauben, keine zielstrebige Nachfolge ohne Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Martin Luther hat es auch gesagt. Er sagt, bei dem Wort Gottes will ich bleiben. Es falle oder stehe, was sonst steht oder fällt. Bei dem Wort Gottes will ich, auch wenn ringsherum alles fällt, meint er damit. Ja, bei dem Wort Gottes will ich bleiben. Das ist ein gutes Wort auch für 2019. Bei dem Wort will ich bleiben. Und das ist auch ganz wichtig. Deshalb steht und fällt unsere Nachfolge auch im neuen Jahr damit, inwiefern wir uns ernsthaft mit dem Wort Gottes beschäftigen. Denn Glaube schöpft eben nicht oder erschöpft sich nicht nur in einem guten Gefühl. Wir wissen das ja alle, Gefühle kommen und gehen. Mal fühlen wir uns so, mal fühlen wir uns so. Ein stabiler Glaube ist vielmehr ein begründetes Vertrauen auf die Zusagen Gottes. Und die finden wir sowohl im Neuen als auch im Alten Testament. Wir brauchen das gesamte biblische Zeugnis, Altes und Neues Testament. Und hierzu hat Martin Luther auch wieder was Kluges gesagt. Er hat nämlich da gesagt, alles, was die Apostel gelehrt und geschrieben haben, das haben sie aus dem Alten Testament gezogen. Das haben sie sich ja nicht überlegt, sondern das ist alles schon im Alten Testament angelegt. Jene Aussage Jesu, wie wir sie vorhin gelesen haben, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben, steht ja nicht wie so eine ungedeckte Dame auf dem Schachfeld. Als ob man diese Aussage Jesu einfach aus dem Feld schlagen könnte, so wie es die Religionsführer gegenüber Jesus versuchten. Nein, sie ist durch die Aussagen der Bibel gedeckt. Unter anderem auch durch Aussagen des Alten Testaments. Und so ist gut, wenn wir solche Zusammenhänge in der Bibel entdecken. Denn das nützt unserem Glauben ungemein. Es stärkt unser Fundament. Und wir brauchen in der heutigen Zeit ein starkes Fundament, weil immer wieder an diesem Fundament gerüttelt wird durch Ideologien, durch das, was die Medien bringen, durch Menschen, die ungläubig das alles in Frage stellen. Von daher möchte ich gern in einer kleinen Predigtreihe, die beginnt heute, ein Bild des Alten Testaments nehmen. Und zwar, das ist was jetzt mal für Leute, die schon, sagen wir mal, nicht am Anfang des Glaubens stehen, aber auch die, die vielleicht neu noch da sind, die können da ganz viel draus ziehen. Und zwar ein Bild des Alten Testaments. Es geht um das zentrale Heiligtum Israels, die Stiftshütte. Denn in die Stiftshütte hat Gott Eindrückliches zu diesem Thema sozusagen hineingebildet, bildhaft gemacht, illustriert. Bevor wir einen Bibeltext lesen dazu, möchte ich zwei Thesen, die sollen sozusagen über dieser ganzen Predigtreihe stehen, zwei Thesen zu der Frage, was will Nachfolge voranstellen? Manchmal hakt das hier, kommt da noch was? Oder ja, drückst du mal weiter, Gerhard, danke. Was will Nachfolge? Erstens, wenn Gott uns in die Nachfolge ruft, dann ruft er uns in die enge Gemeinschaft mit ihm und untereinander. Das ist für viele nichts Neues. Dann ruft er uns in die enge Gemeinschaft mit ihm und untereinander. Zweitens, wenn Gott uns in die Nachfolge ruft, dann beruft er uns dazu, ein Segen für die Welt zu sein. Und mit dieser Predigtreihe möchte ich eben gern anhand der Stiftshütte diese beiden Thesen ausführen. Und wir lesen in 2. Mose 25, 1 bis 9 folgendes. Der Herr sprach zu Mose: Sag den Israeliten, sie sollen für mich eine Abgabe entrichten, jeder, dem es am Herzen liegt, soll etwas von den folgenden Dingen für mich geben: Gold, Silber und Bronze, violette, purpurrote und karmesinrote Wolle, feines Leinen, Ziegenhaare, rot gefärbte Felle von Schafböcken, Tachaschleder, Akazienholz, Öl für den Leuchter, wohlriechende Gewürze für das Salböl und die Weihrauchmischung, Onyxsteine und andere Edelsteine, die auf dem Schurz und der Brusttasche des Priesters eingesetzt werden können. Die Israeliten sollen mir aus diesen Materialien ein Heiligtum bauen, denn ich will bei ihnen wohnen. Fertig das Heiligtum und alles, was dazu gehört, genauso an, wie ich es dir jetzt zeigen werde. Soweit der Bibeltext. Wichtig, wie wichtig Gott dieses Heiligtum war, zeigt die Tatsache, dass er Mose anwies, dieses Gotteshaus genau so zu fertigen, wie er es ihm gezeigt hat. Wie ich finde, übersetzt Luther den Vers 9 noch eindrücklicher, wenn es da heißt: Genau nach dem Bild, das ich dir von der Wohnung und ihrem ganzen Gerät zeige, sollst ihr es machen. Warum besteht Gott an dieser Stelle so sehr auf der Genauigkeit? Eben, weil Gott in diesem Heiligtum Christus und seine Gemeinde hineinbilden wollte. Er wollte damit illustrieren, was Gemeinde und Nachfolge bedeutet. Und ich möchte heute zwei Aspekte des Bildes der Stiftshütte in den Mittelpunkt rücken, darauf hinweisen. Erstens, Gott gebraucht unsere freiwilligen Gaben. Das Heiligtum fällt nicht fertig vom Himmel. Nein, Gott beteiligt die Israeliten daran. Mose fordert die Israeliten auf, für den Bau des Heiligtums freiwillig von ihrem kostbaren Eigentum ein Opfer abzugeben. Naja, nun muss man sagen, das Gold, die edle Wolle oder die Edelsteine waren ja eigentlich gar nicht das Eigentum der Israeliten. Es war ihnen von Gott gegeben. Denn all das bekamen sie unmittelbar, wer die Bibel gelesen hat da im Alten Testament weiß das, vor ihrem Auszug aus Ägypten von den Ägyptern selbst. Sie hatten ja viele Jahre Sklavenarbeit leisten müssen. Gott selbst war es, der für Gerechtigkeit sorgte und die Ägypter dazu brachte, die Israeliten für ihre Sklavenarbeit zu entlohnen. Somit gaben die Israeliten für den Bau der Stiftshütte von dem, was Gott ihnen ja vorher gegeben hatte. Ich möchte diesen Aspekt gleich ziemlich direkt auf die Gemeinde Jesu übertragen. Hier wird uns gezeigt, Gemeinde Jesu kostet uns etwas. Sie kostet Zeit und Geld. Auch Gemeinde Jesu fällt nicht einfach vom Himmel. Das ist noch nie passiert. Wer Jesus nachfolgt, ist aufgerufen, sich für seine Gemeinde einzusetzen. Dabei sollen wir den Herrn fragen, was soll ich zur Gemeinde finanziell und durch meine Mitarbeit beitragen? Denn es ist ja eigentlich nur das an Geld und Gaben und Talenten und auch an Zeit, was Gott mir aus lauter Gnade gegeben hat. Es ist ja letztlich sein Segen. Manchmal sagen wir, das haben wir alles selbst erarbeitet. Aber mal ehrlich, wenn wir krank gewesen wären, hätten wir es gar nicht gekonnt. Die Gesundheit, die uns geschenkt ist, ist ja auch eine Gabe Gottes. Es ist ein Segen, wenn wir etwas haben. Dabei soll uns aber nicht Druck oder Zwang leiden. Das möchte Gott überhaupt nicht, sondern jeder von uns soll sich durch Gottes Geist leiten lassen. Auch hier gilt die Freiwilligkeit. In der Apostelgeschichte 20, 35 lesen wir, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott hat keine Freude an zwanghaften Aktivitäten, auch nicht am zwanghaften Geld geben, sondern Gott hat Freude daran, wenn wir es aus freien Herzen tun, aus freiem Willen, wenn wir merken, ja, es ist mir ein Anliegen, dass Gottes Gemeinde wächst. Das sollte auch ein Bestandteil einer guten geistlichen Kultur auch unserer Gemeinschaft sein und bleiben. Ich denke, das ist auch schon so. Niemand wird ja gezwungen. Zweitens, kommt da was? Oder Gerhard, drückst du mal, vielleicht ist es eingeschlafen, oder? Ja, danke. Gott sehnt sich danach, dass wir da sind. Im Alten Testament gibt es für das Heiligtum, das muss ich noch vorausschicken, die Stiftshütte unterschiedliche Begrifflichkeiten. Sie erklären gleichzeitig die Aufgabe der Stiftshütte. Ich habe sie mal hier zusammengefasst. In 2. Mose 25, 9 zum Beispiel wird von der Stiftshütte als einem Zelt, also einer einfachen Wohnung, gesprochen. In 3. Mose 17, 4 als Wohnung der Bundesstatuten. Bundesstatuten, was ist denn das? Ja, erinnern wir uns, das sind die zwei Gebotstafeln, die Mose vom Berg Sinai gebracht hat. Das sind die Bundesstatuten, das sind die Gebote, auf deren Grundlage das Volk Israel oder die Gemeinsamkeit, die Gemeinschaft zwischen Gott und dem Volk Israel stattfand. Oder in 2. Mose 28, 43, Wohnung des Zeltes der Begegnung. Da wird auch ganz klar gesagt, was die Stiftshütte ist. Ein Ort der Begegnung. Oder 2. Mose 39, 23, als Heiligtum. Da ist eben eine heilige Situation dort an der Stiftshütte. 2. Mose 34, 26, als Haus Jahwes. Immer nun, wenn das Volk Israel in der Wüste lagerte, dann lagerten sich jeweils 4 Stämme im Norden der Stiftshütte, 4 im Osten, 4 im Süden und 4 im Westen. Hier hat das mal jemand so schön dargestellt. Nachlesen können wir, das habe ich jetzt nicht als Bibeltext da, weil das ein ganzes Kapitel ausmacht, nachlesen können wir diese Ordnung in 4. Mose Kapitel 2. Die Wohnung des Zeltes der Begegnung war so mit Mittelpunkt Israels. Gott wohnte in der Mitte seines Volkes, das sollte das ausdrücken. Man kann eigentlich sagen, ohne die Stiftshütte war das Volk Israel nichts. Und ohne das Volk Israel war die Stiftshütte nichts. Indem es um die Stiftshütte herum lagerte, war das Volk Israel ein Bestandteil der Stiftshütte. Es war das Bundes gegenüber Gottes. Gottes ausdrücklicher Wille war es, unter seinem Volk zu wohnen. Und so rechnete er damit, dass es da ist, da war. Zentrum der Stiftshütte waren die 10 Gebote. Wir haben das hier in dieser Bundeslade, waren die 10 Gebote. Der verschriftlichte Wille Gottes. Wiederum war die Stiftshütte Ort des Lobpreises und der Anbetung, Ort des Gottesdienstes. Mit dem gleichen Gedanken baute Israel dann nach Sesshaftwerdung des Volkes anstelle der beweglichen Stiftshütte, die hat er dann ausgedient, den Tempel in Jerusalem. Er war genauso gebaut, genauso sozusagen nach dieser Idee, sozusagen dieser Idee nach diesem Bild Gottes, genauso gebaut, wie das Bild der Stiftshütte vorgab. Beim späteren letzten sogenannten herodianischen Tempel, den habe ich heute nicht mit Bild, als Bild, werde ich vielleicht später nochmal mitbringen, wir haben ja eine Reihe vor uns sozusagen, eine kleine, war der Vorhof der Männer und der Frauen mit in den Tempelkomplex integriert. Gott rechnete also damit, dass sein Volk da ist. Das Neue Testament wiederum greift nicht ohne Grund den Tempel von Jerusalem als ein Bild für die Gemeinde Jesu auf. In 1. Korinther lesen wir, 1. Korinther 3,16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Na, welchen Tempel meint natürlich dann Paulus? Nicht irgendeinen heidnischen Tempel, nein, sondern er meint dieses Bild Gottes, diesen Tempel Israels, die Stiftshütte. Und weiter heißt es dann in Vers 17, der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Wenn Gott uns in die Nachfolge ruft, dann ruft er uns in die enge Gemeinschaft mit ihm und untereinander, haben wir gesagt. Weil Gott da ist, möchte er, dass auch wir da sind. Nachfolge bedeutet, verlässlich da zu sein für Gott, aber auch verlässlich da zu sein füreinander. Erinnert uns das auch an unser LKG-Motto, Glauben miteinander leben, Leben miteinander teilen, da steckt das mit drin, merkt ihr das? Also dumm ist das gar nicht, unser Motto. Um im Bilde zu sprechen, die Gemeinde lagert sich um Christus herum. Es gibt keine Gemeinde ohne Jesus Christus. Und Jesus Christus will nicht ohne seine Gemeinde sein. Das ist eine Übertragung von der Stiftshütte, merkt ihr das? Er ist das Haupt, wir sind die Glieder. Und Haupt und Leib sind untrennbar miteinander verbunden. Jesus ist das Zentrum des Willens Gottes und Zentrum des Gottesdienstes und der Anbetung. So wie Gott zu alttestamentlichen Zeiten Orientierung gab, indem er mit Mose in der Stiftshütte sprach, so gibt Jesus seiner Gemeinde und uns persönlich Orientierung. Aus diesem Grund bekommt die Selbstaussage Jesu, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben, nochmal eine ganz andere Tiefe. Und ich denke, wie nötig haben wir es heute in dem Wirrwarr der Nachrichten, in dem Wirrwarr der Meinungen, die auf uns einprasseln durch die Medien, durch das, was Lehrer sagen, durch das, was Menschen sagen. Wie nötig haben wir es, orientiert zu sein? Dieses Licht, Jesus, das uns Orientierung gibt, schenkt uns Gott, wenn wir da sind. Auch für 2019 sollten wir uns vornehmen, da zu sein. Denn vor ihm und in seinem Licht können wir gute, segensreiche Entscheidungen treffen. Für uns persönlich, aber auch für die Gemeinde oder auch für die Politik. Auch auf Arbeitsstelle. Übrigens finden wir die heute herausgearbeiteten Aussagen auch bei den Weisen aus dem Morgenland. Als sie die heilige Familie fanden, fielen sie nieder und beteten das Kind an. Jesus, das Zentrum des Lobpreises. Die Weisen sind ein Bild für die Gemeinde, die sich aus den Heidenvölkern zusammengesetzt hat. Sie schart sich um Jesus, um ihn miteinander anzubeten. Ja, Nachfolge heißt, da zu sein. Auch die Weisen waren da. Wir sehen aber auch wie die Weisen ihre Gaben der heiligen Familie zur Verfügung stellten. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das sind Gaben, die für den Gottesdienst wichtig waren. Das Gold. Die Stiftshütte war innen ausgeschlagen mit Gold. Die Gerätschaften waren vergoldet. Weihrauch und Myrrhe. Wofür wurde Weihrauch und Myrrhe gebraucht? für den Räucheraltar in der Stiftshütte. Dazu kommen wir aber das nächste Mal, wenn es darum wieder gehen wird. Nachfolge nämlich heißt außerdem, freiwillige Opfer zu bringen, damit die Gemeinde ihren Auftrag in der Welt ausführen kann. Und, was hier auch noch mit drinnen steckt, in der Nähe Gottes wurden sie außerdem fähig, das Gute zu tun und zu wollen. In Vers 12, Matthäus 2, lesen wir, Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Kluge Entscheidung. Was hätte Herodes gemacht, wenn sie zurückgekehrt wären, ihm gesagt hätten, wo Jesus geboren ist? Er hätte Jesus umgebracht, das wollte er nämlich. Bei Jesus finden wir Orientierung, damit wir ein Leben im Segen Gottes führen können. Das wünsche ich uns allen für das neue Jahr 2019, dass wir das auch als inneres Bild mitnehmen können. Denn Gott hat uns das nicht umsonst in der Bibel sozusagen, hält uns das nicht umsonst vor Augen, sondern es ist uns gegeben, damit wir es studieren und damit wir daraus etwas lernen können. Vielleicht so viel für heute. Das nächste Mal werde ich am 3.2. darüber predigen. Da werden wir noch mehr wunderbare Hinweise auf Jesus entdecken, wenn wir im zweiten Teil der Predigtreihe auf die Gerede der Stiftshütte eingehen werden. Wir werden sehen, wie Jesus Christus in diesen Gereden bereits im Alten Testament vorgezeichnet ist. Und da kann man immer wieder ins Staunen kommen, auch welcher roter Faden innerhalb der Bibel auch zu sehen ist. Daran werden wir sehen, wie sich Gott unser geistliches Leben vorgestellt hat. Also, das wird am 3.2. sein. Soweit.